Es ist eine große Gnade und Freude für uns und ich denke für uns alle, dass wir heute wieder hier zusammen sein dürfen unter dem ewigen Gotteswort. Und vielleicht kann jeder sagen, wie wir auch, es ist ein Wunder, dass wir hier sein dürfen, so vielleicht auch bei dir, bei Ihnen. Gott macht oft das Unmögliche möglich. Und so hat er uns wieder zusammengeführt, um zu Jesu Füßen zu sitzen. Und wir heißen euch alle ganz herzlich willkommen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus. Ob ihr von weiter her kommt oder mehr aus der Nähe, ganz herzlich willkommen hier in Haus Lenzen, wo es so ruhig ist, wie ich es noch nirgends erlebt habe. Oder ihr? Kein Auto, nicht mal von ferne, höchstens die Wildgänse. Sonst kann man sich hier gut erholen nach Leib, Seele und Geist. Und so sind wir auch dankbar dem Herrn, dass wir hier bei Bruder Rolf und Schwester Martha Schlichenmeier sein dürfen, auch zusammen mit Dorothea Fuchs, die den Dienst hier tun. Und wir grüßen uns herzlich in dem wunderbaren Namen, der uns verbunden hat, Jesus Christus, der sein reines Leben geopfert hat, damit wir eine ewige Gottesfamilie sind. Und ich grüße euch mit seinem Wort aus Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe, auch in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe, auch in Ewigkeit. Lasst uns aufstehen und ihm diesen Abend übergeben. O Vater im Himmel, wie danken wir dir, du ewiger Gott, dass du uns dieses Geheimnis des Glaubens geoffenbart hast, in dem ewigen Sohn, deinem geliebten Sohn, in Ewigkeit in deinem Schoß, nicht geschaffen, sondern geboren, Gott von Ewigkeit, dass du durch ihn uns eine ewige Herrlichkeit bereitet hast und dass wir ein Stück dieser herrlichen Ewigkeit heute schon genießen dürfen, mitten in allen Widerwärtigkeiten noch in dieser Zeit. Und so preisen wir dich für diese unaussprechliche Gottesgabe, den Herrn Jesus, und bitten dich, dass du um seines Namens willen uns an diesem Abend segnest durch dein Wort für Zeit und Ewigkeit, damit dein Lob durch jeden von uns vermehrt werde. Um der großen Liebe willen, die du ausgegossen hast an dem Kreuz von Golgatha, als du den Reinen für uns zur Sünde machtest, um uns zu machen, wie du bist. Ewige Anbetung sei dir dafür. Und nun verherrliche du deinen Namen und den Namen unseres Herrn Jesus in uns und dann auch durch uns. Wir danken dir dafür. Amen.
Kalter Wind oft weht.
Ja, dieses Lied habe ich kennengelernt in Krelingen, damals unter Pastor Kemner. Und es ist mir geblieben. Und als Gott mir dieses Thema aufs Herz legte, O Ewigkeit, du Donnerwort, da kam mir dieses Lied in den Sinn. Und ich sang immer vor mich hin, Ewigkeit, in die Zeit leuchte hell hinein. Dann habe ich dieses Lied zu Hause gesucht, aber unter der letzten Strophe. Es fängt aber an, brich herein, süßer Schein. Darum fand ich es in keinem Liederbuch, bis der Herr mich erinnerte, es fängt ja an, brich herein, süßer Schein, selger Ewigkeit. Und das hat Gott erhört, dieses Gebet, denn wodurch ist er hineingebrochen in unsere Zeit? Durch den Herrn Jesus. Ach, dass du den Himmel zerrissest, sagt Jesaja. Und dieses Lied drückt diese Sehnsucht aus von dieser Marie Schmalenbach. Brich herein, süßer Schein, selger Ewigkeit. Denn dieses Leben ist kalt und oft sehr bitter und hart. Ich glaube, es gibt keinen unter euch, der noch nicht bittere Tränen vergossen hätte über der Bitterkeit dieser Zeit und dieses Erdenlebens. Und das hat auch diese Marie Schmalenbach erlebt und Gott hat ihr dieses Lied ins Herz gegeben, dass es für viele, viele zu ewigem Segen wird. Brich herein, süßer Schein, selger Ewigkeit, leucht in unser armes Leben, unseren Füßen Kraft zu geben. Wir können nur laufen, wenn du unseren Seelen Kraft gibst. Ich erinnere mich noch gut an eine Zeit am Anfang meiner Vikarsausbildung. Ich weiß nicht mehr, was der Anlass war, aber ich war so traurig, dass ich fast nicht mehr gehen konnte. Und damals wurde mir das Wort so wichtig aus Psalm 119, wo es auch heißt, wenn du mein Herz tröstest, so laufe ich den Weg deiner Gebote, sonst kann ich nicht mal mehr laufen. Das kennt ihr sicher alle, man ist ganz blockiert in der Seele, das bis in den Leib hineingeht. Und darum brauchen wir dieses Licht der Ewigkeit in unsere Zeit, um unseren Füßen Kraft zu geben, dass sie weitergehen und unseren Seelen freut. Wenn wir nur Traurigkeit hätten, würden wir zusammenbrechen, innerlich, äußerlich. Aber der Herr gebraucht die Zeiten der Traurigkeit immer dazu, um uns tiefere, noch größere Freude zu geben. Und darum wechselt er es auch immer wieder ab. Wenn wir frohe Zeiten haben, dann gibt er uns manchmal Gerichtsworte und zeigt uns schon, diese Freude, die du jetzt erlebst, dient dazu, damit du für die nächste Aufgabe noch mehr gerüstet bist. Und wenn wir dann in schwere Zeiten kommen, dann gibt er uns herrliche Hoffnungsworte, Verheißungsworte, damit wir getrost vorwärts gehen und die dunklen Zeiten mit Ewigkeit füllen und die Brunnen graben, die wir in den Tränentälern graben sollen. Wenn sie durchs Tränental gehen, heißt es Psalm 84, werden sie Brunnen graben. Und dann gibt es eben auch Freude für die Seele, weil dann sehen wir, es ist der Herr. Aber wir müssen durchgehen durch die Zeit der Traurigkeit, um dann wieder neue Freude zu haben. Hier ist Mühe morgens früh, dass man manchmal denkt, ja, soll ich überhaupt aufstehen? Ihr kennt das vielleicht auch. Ja, dass man manchmal so belastet sein kann im Geist und in der Seele, weil die Mühe uns erdrücken will und es abends spät, dass man nicht einschlafen kann, weil man dies überlegt und das überlegt und so vieles auf einen einströmt. Das hat sie auch erfahren. Hier ist Mühe, morgens früh und des Abends spät. Angst, davon die Augen sprechen. Da Das kennt ihr auch alle. Ja, wie ist es schwer, wenn wir Menschen sehen, die durch Leid gehen und wie diese Angst aus ihren Augen spricht und Not davon die Herzen brechen. Der Herr führt die Seinen immer wieder durch Zeiten, wo unser Herz gebrochen wird. Zerbrochen ganz, dich ewig liebt, du Schmerzensmann von Golgatha, seit ich für mich dich bluten sah. Mein Herz zerbrochen ganz, dich ewig liebt. Gott führt uns in diesen Zerbruch hinein, Not davon die Herzen brechen und kalter Wind oft weht. Wir leben in dieser Zeit, wo die Liebe in vielen erkaltet und wir das erleben bei unseren Liebsten, in der Gemeinde, in der Mission, in der Welt sowieso. Aber mitten in diesem kalten Wehen, dieser Endzeit, was sie damals schon erlebt hat, was wir zunehmend erleben, wo die Freundlichkeit nicht mehr da ist, die Liebe erkaltet, aber da weiß Marie Schmalenbach und das wissen auch du und ich, Jesus Christ, du nur bist unsere Hoffnung Licht. Gott führt uns durch die Angst, davon die Augen sprechen. Gott führt uns durch die Not, davon die Herzen brechen. Gott lässt uns den kalten Wind oft wehen, damit wir uns nicht an irgendetwas Irdisches, Zeitliches hängen. Denn was steht vor uns? Die Ewigkeit. Und im Zeitlichen vergessen wir das sehr schnell, dass die Ewigkeit vor uns liegt. Und wir sind oberflächlich. Darum lässt uns der Herr durch Angst, durch Not und kalten Wind den Herrn Jesus noch immer lieber werden. Dass wir uns ganz an ihn, den ewigen Felsen, hängen, auf diesen ewigen Grund stützen und in diesem ewigen Felsen verbergen. Denn da mag Angst kommen. Wie hat er gesagt? In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und da mag Not kommen und sie wird kommen. Aber Jesus ist immer noch größer. Und nicht nur er ist größer als die Not, sondern er hat sie eingeplant in unser Leben, um uns durch die Not sich selbst noch immer kostbarer zu machen, dass wir Beter werden, eingewurzelt in ihn, beständig im innigen Kontakt mit ihm. Und den kalten Wind, die Ausreifung dieser Abfallszeit, er gebraucht sie, nicht damit wir auch uns erkälten und anstecken lassen von der Kälte, sondern die Liebe glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Und so in diese kalte Welt hinein die Liebe Gottes ausgießen. Jesus Christ, du nur bist unsere Hoffnung Licht. Stell uns vor und lass uns schauen, jene immergrünen Auen, die dein Wort verspricht. Und dazu dienen auch diese Häuser, diese Bibelseminare, auch die stille Zeit, das, was wir hören von seinem Wort. Da führt er mich und dich auf die immergrünen Auen und erquickt unseren Geist und unsere Seele, wie es nichts anderes in dieser Welt tun kann. Und darum brauchen wir in dieser Zeit des ausreifenden Abfalls mehr als je zuvor dieses Trinken und Essen von diesen immergrünen Auen, die unser guter Hirte uns führt, wohin er uns führt. Und darum bittet sie auch, stell uns vor, die immergrünen Auen, dass wir in dem kalten Wind nicht aufgeben, nicht unser Herz verschließen, sondern uns noch tiefer in dieser Sonne, in dieser ewigen Sonne, dem Herrn Jesus verbergen. Und durch die immergrünen Auen uns stärken lassen, gegen Hoffnung, auf Hoffnung. Von diesen immergrünen Auen, sein Wort hält, was es verspricht. Und er erhört unsere Gebete und die Verheißungen immer durch Golgatha. Darum heißt es im 1. Korintherbrief, alle Seine Verheißungen sind Ja und Amen in ihm. Das heißt, er erhört sein Wort, das er dir und uns, seiner weltweiten Gemeinde, gegeben hat, immer durch Golgatha, indem er das Kreuz anwendet an unser persönliches Leben, damit wir durchgerichtet werden in unserem Geist, in unserer Seele, das heißt in unserem Denken, Fühlen, Wollen und dann auch in unserem Reden und Handeln, in unserem Wesen, Wandel und Wort. Und darum endet sie dieses kostbare Lied in der vierten Strophe mit den Worten: Ewigkeit, in die Zeit leuchte hell hinein. Und dann diese wichtigen Worte, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Der Feind versucht, uns das Kleine groß zu machen und das Große klein. Ja, wir fangen an, uns zu streiten über kleine Dinge und übersehen das Große, was Gott geben will. Oder wir lassen uns durch Sorgen entmutigen, die er ganz schnell wegtun kann. Sie sind klein, sind kleine Dinge, und er will doch unseren Blick darauf richten, dass wir die Ewigkeit vor Augen haben. Das Große soll uns groß erscheinen. Und das zeigt er uns in seinem Wort. Das Große, es ist er, seine Ewigkeit, die Ewigkeit des Vaters, die Ewigkeit des Sohnes, die Ewigkeit des Heiligen Geistes und die Ewigkeit seines Sühnwerkes und deine und meine Ewigkeit. Und dass wir im Licht dieser Ewigkeit lernen, unsere Tage zu beurteilen, die Situationen zu beurteilen und im Licht dieser Ewigkeit Mut gewinnen, an seiner Hand vom Sieg aus durchzugehen und das Kreuz auf uns zu nehmen und lobend und dankend dieser Ewigkeit entgegenzugehen und zu eilen. Denn es ist Jesus, der auf uns wartet. Ich möchte heute Abend zu diesem Thema besonders hinweisen auf die Scofield-Bibel, wer sie noch nicht hat. Das ist ja die normale Luther-Bibel, aber mit diesen sehr wertvollen Erklärungen, wo auch das Wort Ewigkeit wunderbar erklärt wird, auch mit den Heilszeiten, die auf die Ewigkeit hinführen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herzliche Empfehlung, wer sie noch nicht hat, mitzunehmen. Ich empfinde sie als die wertvollste Studienbibel, weil sie so einfach und verständlich den ganzen Heilsplan Gottes von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 erklärt und dabei die Heilsgeschichte Gottes mit Israel nicht unterschlägt, sondern aufzeigt. Und zugleich nicht nur die Heilszeiten und dadurch die Prophetie offenbart, sondern die Heiligkeit Gottes und die Heiligung, die uns in dem Herrn Jesus geschenkt ist. Darum empfehle ich diese Bibel immer wieder neu und bete doch, dass die mit Goldschnitt neu aufgelegt wird. Die ist nämlich so schön handlich und weich, aber ich konnte sie nicht mehr nachbestellen. Wir haben alle aufgekauft. Und bete doch, dass sie wieder gedruckt wird, weil sie ist auch so sehr handlich und sehr wertvoll im Geschenk. Aber jetzt ist diese auch sehr gut. Es ist eben nur eine Hardcover-Bibel. Aber der Inhalt ist der gleiche, wertvolle. Und dann so kostbar für ein Leben vor der Ewigkeit und für die Ewigkeit von Fritz Binde, Christus in uns. Herzliche Empfehlung, dieses Büchlein nicht hier zu lassen, sondern mitzunehmen. Und wenn es nicht reicht, aufzuschreiben, dass wir es neu bestellen oder euch schicken. Es ist so kostbar, in der innigen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus dieser Ewigkeit entgegenzugehen. Und gerade auf die Fragen, ja, wie kann ich denn jetzt meine Aufgabe erfüllen? Oder wie kann ich denn jetzt glauben? Oder wie kann ich Sieg haben über Sünde? Oder wie kann ich jetzt dieser Situation gerecht sein? Dass wir da noch immer tiefer erkennen, Christus in uns. Wir müssen nicht bei uns stehen bleiben. Mein alter Mensch wird immer ein Rebell bleiben. Und deiner auch, Römer 6. Unser alter Mensch hat alle Kennzeichen wie der Antichrist. Und Gott hat es gelassen, damit wir immer in der Demut bleiben und uns nie über andere erheben. Aus diesem Grund hat er uns auch im Vater unser beten gelehrt in der letzten Bitte und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, weil wir alle, bis wir diesen Leib ablegen, noch nach dem Fleisch handeln und leben und reagieren können. Aber wenn wir nicht wissen, dass dieses Fleisch noch da ist, dann verzweifeln wir. Wir hatten jetzt wieder so ein Beispiel in der Schweiz, wo ein junger Mann sagte, ja, wie werde ich denn fertig? Ich bin jetzt gläubig, aber da ist immer noch Sünde. Und ich wusste das früher nicht. Ich weiß noch in meiner Vikarszeit, als ein junger Vikar mir auch sagte, ach, ich werfe alles über den Haufen, ich kann doch keinen Sieg haben. Und ich wusste damals noch nichts von diesen Geheimnissen, Römer 6, Römer 7, Römer 8. Wie kann ich in der Heiligung wandeln? Aber heute ist mir das umso wichtiger. Christus in uns, das heißt, wir lassen den alten Menschen am Kreuz, der ist und bleibt ein Rebell. Und wenn wir den merken, dann dürfen wir sagen, Herr Jesus, ich danke dir, der bleibt am Kreuz. Ich danke dir, dass er mit dir gekreuzigt ist. Das ist Römer 6. Und Römer 7 zeigt uns den neuen Menschen. Der neue Mensch will gerne Gottes Willen tun, wie es geschrieben steht. Aber er muss erkennen, was ich will, das tue ich nicht. Und was ich nicht will, das tue ich. Der neue Mensch in uns, Römer 7, muss seinen Bankrott erkennen. Aber dabei bleiben wir nicht stehen. Wie viele sagen, ich kann aber jetzt nicht vergeben. Das war so furchtbar, ich kann nicht verzeihen. Oder ich kann nicht den ersten Schritt tun. Oder ich kann nicht danken für diese furchtbare Not. Unser neuer Mensch kann es nicht. Dann muss ich immer sagen, ich kann es auch nicht. Keiner von uns kann es. Der neue Mensch in uns kann es nicht. Alleine. Darum hat der Herr Jesus gesagt, Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun, weil er das wusste. Er hat es so gemacht, er hat uns so gemacht. Aber Gott will nicht, dass wir dabei stehen bleiben. Ich kann deinen Willen nicht tun. Ich kann meine Feinde nicht segnen. Ich kann dem Bruder oder der Schwester nicht vergeben. Ich kann nicht danken für das, was mir wehtut. Dass wir dabei nicht stehen bleiben, das ist wichtig. Aber dass wir auch den Bankrott erkennen und zugeben, ist wichtig. Und dann gehen wir zu Römer 8. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Alles ist möglich, dem, der da glaubt, denn Christus ist in uns. Und zwar nicht mystisch. Der Feind versucht ja immer, das Gold Gottes, die herrlichen Dinge Gottes, in ihr Gegenteil zu verkehren. Und Christus in uns ist eins der kostbarsten Geheimnisse. Und jetzt hat der Feind versucht, das ins Esoterische zu verwandeln. Von Anfang an, als der Teufel sagte, ihr werdet sein wie Gott, da begann schon die Esoterik. Als der Mensch dachte, ich kann schon von mir aus wissen, was gut und böse ist, denn ich bin schon göttlich. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist das Gift des Feindes. Und daraus ist dann entstanden in der neutestamentlichen Zeit die Gnosis und nachher im Mittelalter die Mystik. Eine falsche Mystik, die meint, Jesus wohnt, wie es ja in der Eucharistiefeier gelehrt wird, er wohnt magisch-mystisch in mir. Ich muss ihn nur in mir suchen, denn das Göttliche ist in uns allen. Das ist nicht gemeint mit Christus in uns. Epheserbrief, Kolosserbrief, sondern Christus in uns geschieht wodurch, dass wir das erfahren? Durch den Glauben. Durch den Glauben. Die Mystik ist, die falsche Mystik ist der Weg von unten nach oben, dass der Mensch in sich etwas sucht und fühlt und erleben will. Und das durchzieht die ganze Christenheit heute. In den Büchern, das Psychologische, das Mystische, das in uns das Göttliche ist. Aber das Kreuz von Golgatha hat all dieses Falsche gerichtet und wir dürfen jetzt durch den Glauben den neuen Geist empfangen, den wiedergeborenen Geist. Wir dürften wiedergeboren werden von oben durch den Heiligen Geist und durch den Glauben, indem wir geglaubt haben, Herr Jesus, du hast mir alles vergeben, du bist in mein Herz gekommen und dadurch ist auch der ganze Mensch, der ganze neue Mensch, jetzt neu geworden. Aber wie erfahre ich das? Auch wieder nicht durch die Mystik, indem ich etwas von mir aus tue, sondern auch wieder durch den Glauben. Durch den Glauben lernen wir zu denken, wie Gott denkt. Denn er sagt ganz klar, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Wir denken menschlich, fleischlich, seelisch, irdisch, zeitlich. Aber Gott denkt ewig und mit der Wiedergeburt beginnt es, dass er uns lehrt, dass wir im Glauben denken lernen. Und das beginnt oft mit dem Unmöglich. Ja, als ihr hierher kamt, Schwester Martha, habt ihr vielleicht auch gedacht, unmöglich oder vorher schon. Und nachher war es zu schwer und jetzt tat es der Herr. Und so sind Gottes Dinge. Gott will durch den Glauben ergriffen werden, dass wir lernen, im Glauben zu denken. Ich von meinem Verstand von unten her kann das nicht fassen, dass so ein schöner Sternensaal entsteht und diese vielen schönen Häuser und überhaupt die ganze Missionsarbeit. Unmöglich. Aber wir lernen zu denken im Glauben, Herr, du hast aber gesagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Du hast gesagt, ich will hier wohnen, ihr sollt hier bauen. Du hast gesagt, vertraue mir. Du hast gesagt, wer da bittet, nimmt. Du hast gesagt, liebe deine Feinde. Du hast gesagt, glaube du an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und so lernen wir zu denken im Glauben, wie Gott denkt. Natürlich immer verbunden mit seinem ewigen Wort. Und genauso mit unseren Gefühlen. Die Gefühle des Menschen sind seit dem Sündenfall verunreinigt. Wir sollen die Gefühle nicht ablegen. Gott hat uns wunderbare Gefühle gegeben, wie einen wunderbaren Verstand. Aber durch den Sündenfall Adams und durch die eigene Sünde ist alles verdorben. Aber wie werden die Gefühle gereinigt? Durch den Glauben. Wieder durch den Glauben dürfen wir lieben, wie er liebt. Hassen, wie er hasst. Die Sünde hassen, wie er sie hasst. Lieben mit seiner Liebe, damit wir nicht seelisch-fleischlich lieben. Das hat Bonhoeffer wunderbar beschrieben in seinem Buch über die Gemeinschaft. Wenn wir mit ungereinigten Gefühlen einander begegnen, dann beflecken wir einander. Wenn aber durch das Kreuz wir geschieden sind im Innersten und durch den Glauben mit gereinigten Empfindungen leben, dann sind wir auf ewig in einer heiligen Liebe verbunden. Das ist etwas so Kostbares. Aber es geschieht wieder nicht von unten nach oben durch mystische Gefühlsempfindungen, was man jetzt eben fühlt, sondern durch den Glauben bekommen wir gereinigte Gefühle. Und das ist auch nicht ein Wachstum, sondern ein Blickwechsel. Herr Jesus, du in mir durch den Glauben. Durch das Kreuz bin ich gereinigt, geschieden von allem Vermischten, Unreinen. Und dann der Wille. Unser Wille, Gott hat jedem Menschen einen Willen gegeben, damit er will, was Gott will. Der eigene Wille ist unser größter Feind, das wissen wir. Aber indem wir sagen, Herr, mein Wille gehört ganz dir, im Glauben will ich, was du willst, dann dürfen wir sagen, wie der Herr Jesus in Psalm 40, Vers 8, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Auch wenn das Fleisch sich dagegen sträubt. So wie der Herr Jesus zu Petrus sagt, wenn du alt wirst, dann werde ich dich führen, wohin du nicht willst. Der alte Mensch sträubt sich gegen Gottes Weg. Aber der neue Mensch in uns sagt, durch den Glauben will ich, was du willst. Auch wenn es mir einen Stich gibt durch Leib, Seele und Geist, weil mein eigenes hier durchgerichtet wird. Durchbohrt wird. Das hat uns Bruder Liebi mal so schön gesagt, in einem der kleinen Konzerte mit den Kindern hat er uns die Instrumente erklärt. Und bei den Flöten sagte er, wie kommt ein Ton aus der Flöte? Es müssen Löcher reingebohrt werden. Und wie kommt ein Ton aus uns? Das eigene muss durchbohrt werden, durch das Kreuz von Golgatha. Und so gebraucht der Herr, wie es in dem Lied heißt, kalten Wind, gebrochene Herzen und Angst in unserem Leben, damit wir das lernen und üben, Christus in uns durch den Glauben für alle Bereiche unseres Lebens zu nehmen, für unseren Geist, das innerste Organ, für unsere Seele, unser Denken, Fühlen und Wollen und dann auch für unser Reden und Tun. Christus in uns, herzliche Empfehlung. Das Buch von Fritz Binde, das uns hilft, im Glauben zu nehmen. Also nicht jetzt zu warten, bis das mal kommt, sondern im Glauben zu nehmen, jetzt, heute, für die Ewigkeit, von der Ewigkeit. Und dann empfehle ich herzlich das verborgene Leben mit Christus in Gott von Kolosser 3, Vers 3. Das war eine Bibelwoche in der Schweiz. Das ist eben genau dieses Gleiche, das verborgene Leben mit Christus in Gott, dass wir beständig im Gebet sind. So wie du es neulich gesagt hast, bist du auch im Gebet. Wer hat es immer gesagt? Treffe ich dich betend an? Treffe ich dich betend an? Ja, das dürfen wir uns immer wieder gegenseitig und uns selber fragen lassen. Treffe ich dich betend an? Das ist das verborgene Leben mit Christus in Gott. Dass wir innerlich betend das Heute durchleben, dann bekommt es den Glanz der Ewigkeit. Und es ist nur möglich durch den Sühnetod unseres Herrn Jesus Christus. Herzliche Empfehlung, dieses Kolleg auch mitzunehmen. Es ist ja ein Thema, das ich immer wieder über Ostern mit bangem Herzen durchnehme, so wie auch diese Woche über die Ewigkeit, weil das Sühneleiden unseres Herrn Jesus ist etwas so Tiefes und so Hohes und so Unaussprechliches, dass es immer ein großes Stückwerk bleibt, um dieses noch immer tiefer zu erfassen. Aber ich möchte auch euch es doch empfehlen, denn gerade indem er sein Kreuz anwendet an mein und an dein Leben, durch Dinge, die uns querkommen, da hilft er uns, etwas von seinem Leiden zu verstehen. Ich höre heute zunehmend in der Seelsorge, wie Familien auseinanderbrechen. Und das erinnert mich immer wieder daran, wie Gott, der uns ja zu seiner Familie gemacht hat, dieses auch erlitten hat an uns. Ja, wir sind als verlorene Söhne zurückgekommen, aber was hat er gelitten, damit wir zurückkommen? Und wenn jetzt ein Vater oder eine Mutter erlebt, dass ihr Kind, ihr Sohn oder ihre Tochter in die Welt zurückgeht oder umgekehrt Kinder erleben, wie ihre Eltern sich gegen sie stellen, dann ist das furchtbar und da brechen Herzen auf beiden Seiten. Aber da wird uns etwas von Gott in den Weg hineingelegt, dass wir lernen, was hat Gott durchlitten an uns in unseren Sündenwegen. Ich habe Kinder großgezogen, sagt er in Jesaja 1, Vers 3, und sie sind von mir abgefallen. Welcher Schmerz das ist für gläubige Eltern und welcher Schmerz das ist für Gott, der keine Sünde kennt und keine kannte und in dem keine ist. Ja, Gott wendet Golgatha an unser persönliches Leben, damit wir seinen Sühnetod und damit seine Liebe noch tiefer verstehen. Wir können nicht sühnen, das kann keiner von uns. Aber er möchte gern verstanden werden von uns. Liebe will Gegenliebe, weil Gott Liebe ist. Freut er sich, wenn wir ihn tiefer verstehen und eingehen auf seinen Liebeswillen. Und dazu gibt er uns Gelegenheit, wenn wir solches durchleiden. Es mögen auch andere Gebiete sein, in denen wir gebrochene Herzen bekommen. Aber er gebraucht dieses, damit wir sein Herz noch tiefer erkennen und mit ihm es durchleiden. An seiner Hand, im Glauben es durchleiden. Und dabei dürfen wir immer wissen, es geschieht vom Sieg aus. Er hat den Sieg errungen. Nur uns gilt, dass wir es im Glauben auch ergreifen und einnehmen. Und dann möchte ich besonders hinweisen auf diese kleine Schrift, die dieses zum Thema hat, O Ewigkeit, du Donnerwort. Ja, es ist mir ein unfassbares, schweres Thema, aber Gott hat es mir aufs Herz gelegt. Meine Eltern haben uns ihre Schallplatten dagelassen und eine davon ist eine von Johann Sebastian Bach, die durch das ganze Kirchenjahr führt. Und am Ende des Kirchenjahres, bevor der erste Advent beginnt, der ja am 1. Dezember in diesem Jahr ist, ist der Ewigkeitssonntag. Und da es Gott so geschenkt hat, dass nach dem 30-jährigen Krieg die Gottesdienste gefüllt waren mit den Kantaten und Chorälen von Johann Sebastian Bach, hat es ihm gefallen, dass Johann Sebastian Bach dieses Thema hineingenommen hat für den Ewigkeitssonntag. Er wird auch Totensonntag genannt. Vielleicht ist er bei euch mehr so genannt, Totensonntag, oder viele wissen vielleicht schon gar nicht mehr, dass das existiert. Aber mir hat das so zu, ist das so zu Herzen gegangen, dass es mir wichtig wurde, das einmal aufzuschreiben, was Gott hier Johann Sebastian Bach gegeben hat, es zu vertonen, in wunderbarer Weise zu vertonen und damit ins Herz hineinzuschreiben, dieses Thema. Es ist ja nicht ein Bibelwort, wie ich es gewöhnlich über die Wochen schreibe, aber es drückt die ganze Bibel aus und das, wer Gott ist und wer der Herr Jesus ist, wer der Heilige Geist ist und was sein Werk ist. Also Unaussprechliches sagen wir, wenn wir das Wort Ewigkeit aussprechen. Und Johann Sebastian Bach hat diese Worte übernommen und hat gerade diese Strophen übernommen. O Ewigkeit, du Donnerwort. Denn es gibt auch eine Strophe, die hat ein Pfarrer später, nach Johann Sebastian Bach, ganz anders geschrieben. O Ewigkeit, du Freudenwort. Und wir sehen hier beides. Dem Heiligen Geist hat es gefallen, nach dem Dreißigjährigen Krieg, O Ewigkeit, du Donnerwort, uns weiterzugeben. Und nachher dann, als wieder Frieden war im Land, hat er uns die andere Seite der Ewigkeit gegeben, durch den, der das Lied so weitergegeben hat, O Ewigkeit, du Freudenwort. Und wir wollen jetzt einmal die Strophe hören, die er hier vertont. O Ewigkeit, du Donnerwort, O Schwert, das durch die Seele bohrt, O Anfang ohne Ende. O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit, ich weiß vor großer Traurigkeit nicht, wo ich mich hinwende. Nimm du mich, wenn es dir gefällt, Herr Jesu, in dein Freudenzelt. Johann Sebastian Bach hat zwar in der Zeit des Pietismus gelebt, war aber nicht in dem Sinne einer der pietistischen Komponisten oder Dichter. Er gehörte zu diesen klassischen Dichtern der damaligen Zeit, allerdings hat er sie durch Gottes Gnade alle übertroffen. Und Gott hat es ihm geschenkt, in seinen Chorälen das Wort Gottes so auf den Leuchter zu stellen, dass der Gottesdienst immer gefüllt war mit diesen Chorälen und mit dem, was die Bibel sagt zu diesem Thema. Hier ist es der Choral Nummer 11 aus der Kantate mit dem Wort O Ewigkeit, du Donnerwort. Und durch den letzten Sonntag vor Advent erinnert Gott uns insbesondere an die Ewigkeit. Und deswegen wird er auch genannt Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. In unserem Alltag verschwindet dieses Wort fast ganz. Das Diesseits nimmt uns gefangen. Sogar in den kurzen Zeiten von Trauerfeiern bei Beerdigungen leuchtet es nur vorübergehend auf. Und schon sind wir wieder in den zeitlichen Beschäftigungen aufgegangen. Und doch tönt immer wieder auch das Himmlische hindurch, auch bei der Werbung, ja, dann sagen sie manchmal himmlisch schön. Wir spüren in dieser Welt, Gott hat die Ewigkeit ins Herz der Menschen gelegt. Immer wieder wird gerade auch die Lutherbibel zitiert. Und wenn wir sehen, wie der Geist Gottes in der Kirchengeschichte geführt hat, Gott hat Martin Luther gebraucht, um nachher durch Johann Sebastian Bach das Evangelium in einer solchen musikalischen Pracht darzustellen wie nie zuvor. Der vierstimmige Choral oder achtstimmig, das ist uns geschenkt durch Johann Sebastian Bach, der in einer Virtuosität von Gott geführt und nachher beglaubigt wurde, dass viele, viele auch Ungläubige hier das Wort Gottes hören. Ja, der lebendige Gott ist ein ewiger Gott. Und das hat Bach in diesen Strophen in besonderer Weise zum Ausdruck gebracht. Er ist ein ewiger Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Und wir lesen dieses Wort Ewigkeit zum ersten Mal, interessanterweise, in 1. Mose 21, als Abraham den Bund macht mit dem König der Philister, um Beersheba zu gründen. Sie hatten seine Brunnen zugeschüttet und es gab manchen Streit mit ihnen, aber dann machte der König mit Abraham einen Bund und Gott stellte sich dazu und Abraham begann, den Namen des Herrn zu predigen, den Namen des ewigen Gottes. So lesen wir in 1. Mose 21, Vers 33. Er hatte erkannt, mitten in den Auseinandersetzungen in dieser Zeit ist er der ewige Gott. Und darum hat er das Werk seiner Hände, den Menschen, als ein ewiges Wesen erschaffen. Das ist auch so schön zu sehen. Am Anfang schuf Gott den Menschen. Und weil Gott ein ewiges Wesen ist, hat er den Menschen zu einem ewigen Wesen erschaffen. Gott ist Geist und jeder Mensch ist ein geschaffener Geist. Jeder von uns eine geschaffene Persönlichkeit. Und darum lebt jeder Mensch in Ewigkeit, weil er von der Ewigkeit geschaffen wurde, für die Ewigkeit. Weil er von dem ewigen Geist, dem ewigen Schöpfer, der nicht geschaffen wurde, sondern ewig war, was unvorstellbar ist für uns. Darum ist jeder geschaffene Mensch ein geschaffener Geist für die Ewigkeit. Das bedeutet, jeder Mensch ist ein ewiges Geistwesen, eine Schöpfung des ewigen Gottes nach seinem Ebenbild, von der Ewigkeit für die Ewigkeit. Und deswegen mahnt Gott so eindringlich und auch furchterregend. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Dass wir erkennen, wir haben nur dieses eine Leben und dass wir das auch den Menschen weitergeben. Wir haben nur dieses eine Leben und er hat es uns gegeben, damit wir es leben von der Ewigkeit für die Ewigkeit. Und wenn wir eben davon gesprochen haben, Christus in uns, dann sehen wir, was ist die Voraussetzung dafür, dass Christus sein Leben in mir und in dir leben kann. Was ist die Voraussetzung dafür, dass wir mitgekreuzigt im Glauben nehmen, Römer 6, den Bankrott des neuen Menschen erklären, was ich will, das tue ich nicht, Römer 7, und dann Römer 8, aber durch den Heiligen Geist tue ich jetzt, was Christus mir gesagt hat. Wie ist es möglich, Christus in uns zu leben, von der Ewigkeit für die Ewigkeit? Es geschieht durch die Ganzhingabe. Liebe, Gott ist Liebe und er hat sich ganz gegeben. Darum sagt er auch, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Der dreieinige Gott will von uns geliebt sein, mit aller unserer Kraft, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Und darum sagt uns dieser ewige Gott durch den ewigen Geist, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, dass ihr eure Leibe begebt zum Opfer. Die Voraussetzung, dass Christus in uns offenbar wird, ist, dass wir sagen, Herr Jesus, nimm mein Leben ganz. Und wenn du das getan hast, dann wird das nachher zu einer Haltung. Und ich sage gern, wenn Gott uns durch Prüfungen führt, dann mach das wieder neu fest. Dann sag ihm neu, Herr, ich weiche nicht von dir. Durch deine Kraft bleibe ich ganz bei dir. Dennoch bleibe ich stets an dir. Ich will den Bund nicht auflösen, im Gegenteil dir neu sagen, Herr, ganz für dich, auch jetzt durch diese Prüfung, Hand, die nicht lässt, halte du mich fest. Die Ganzhingabe an ihn ist die Voraussetzung dafür, dass wir unseren alten Menschen mitkreuzigen. Denn wenn ich mich nicht ganz hingebe, dann habe ich Angst, etwas zu verlieren. Aber indem ich erkenne, er nimmt mir nichts. Wenn ich mich ihm ganz gebe, bekomme ich ihn ganz. Er nimmt mir nichts, er schenkt sich mir ganz. Nach Leib, Seele und Geist gibt er dir alles, was du brauchst für Leib, Seele und Geist, für dieses irdische Leben, nicht damit es zu Ende geht, sondern damit es in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Und darum, weil er Liebe ist, wartet er darauf, dass ich und du dieses ganz sowieso zum ersten Mal ihm geben, aber dann bei jeder neuen Prüfung neu festmachen. Macht eure Berufung und Erwählung fest. Wahre Liebe ist geprüfte Liebe. Und geprüfte Liebe wird verwandelnde Liebe. Und verwandelnde Liebe wird reife Liebe. So will er es untereinander, so will er es für die Ehe. Und so hat er es uns in seiner Beziehung zu uns geschenkt. Er lockt uns, vertrau mir doch auch hierin. Es sieht menschlich gesehen düster aus, ganz gegen das, was mein Wort sagt. Und dann sagt er, ich habe es ja gerade extra so gemacht, dass du denkst, es ist vergeblich, damit du vertraust, damit du mir glaubst, damit du siehst, wie ich dich liebe, damit du siehst, dass ich Licht bin, dass ich gar nichts Böses vorhabe, sondern dass ich mich freue, wenn du von mir Großes erwartest. Darum gib dich ihm ganz und bleibe bei diesem Ganz. Denn mit der Ewigkeit werden wir das erfahren, was wir hier geglaubt haben. Da wird das, was du hier im Glauben ausgeführt hast, vollendet sein. Das wird nicht aufhören in dem Sinne, wie es für Menschen, die nicht gläubig sind, aufhört, sondern alles, was du hier im Herrn Jesus getan hast, wird in der Ewigkeit vollendet sein. Wie das einmal aussieht, wissen wir nicht, aber das ist etwas Kostbares zu sehen, wie das, was du und jeder von uns, denn Gott hat jeden Menschen mit einem Werk erschaffen, jeder hat einen Auftrag. Und er sagt ja zu den Knechten, die ein Pfund bekommen haben, du hast 10 Pfund damit gewirkt. Du bekommst dementsprechend deine Städte. Oder du hast 5 Pfund damit gewirkt. Du bekommst dementsprechend deinen Lohn. Darum, mit dem Pfund, das Gott dir gegeben hat, wirke aus der Ewigkeit, aus dem Herrn Jesus, in inniger Gemeinschaft mit ihm für die Ewigkeit, denn dann steht das Ja Gottes darüber. Ja, spricht der Geist, und ihre Werke folgen ihnen nach. Und dann wird seine Verherrlichung und seine Vollkommenheit allem liegen, was er dir für diese Erde bestimmt hat, damit du es für den Himmel ausführen darfst. Welch ein Gott, der seinem Sohn, seinem ewigen Sohn, ein ewiges Werk geschenkt hat, um auch mir und dir und jedem Kind Gottes ein ewiges Werk zu schenken, damit wir in Ewigkeit ihn verherrlichen. Welch einen Gott haben wir! Lasst uns aufstehen und ihn dafür preisen. Unser ewiger Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns geschaffene ewige Wesen in diesen Raum und in diese Zeit gestellt hast, um für die Ewigkeit etwas zu sein, zum Lob deiner Gnade und zum Lob deiner Herrlichkeit. Und dass du uns in dem Herrn Jesus nicht nur das Vorbild dieser Ewigkeit geschenkt hast, der von Ewigkeit her ist und in dieser Zeit für die Ewigkeit da war, sondern dass er jetzt in uns, mit uns zusammen für die Ewigkeit leben darf. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass sich auch in uns erfüllen darf, wie du es uns von Herrn Jesus gesagt hast, so wie ich um meines Vaters willen lebe, so wer mich ist, wird auch um meinetwillen leben. Du hast uns überglücklich gemacht mit diesem deinem wunderbaren Geschenk, dem Herrn Jesus, dass du uns löst immer mehr von uns selber, dass wir ihn essen dürfen in deinem Wort, in deinen Verheißungen, in allem, was du bist und uns gesagt hast, in deinem ewigen, bleibenden Wort, damit wir Tag für Tag betend erfunden werden, an der Hand unseres Herrn Jesus, für die Ewigkeit. Wir preisen dich, Vater, und bitten dich, dass du fortfährst, dein Wort in uns allen zu verklären und wir etwas sein dürfen, zum Lob deiner Gnade und zum Lob deiner Herrlichkeit. Ewige Anbetung sei dir, unserem Vater, und dir, unserem Herrn Jesus, auch jetzt und heute. Amen.
Wie strafest du
freuen uns so, dass unsere amerikanische Missionarin hier in Deutschland kommen konnte, hier Lena de Vries, und uns jetzt begleitet. Vielen Dank, Schwester Lena. Ich möchte noch ein Gedicht lesen zu unserem Thema von Paul Waltersbacher. Die Welt von tiefer Nacht umhüllt, steht an der Zeitenwende, wo sich das Wort des Herrn erfüllt, geweissagt auf das Ende. Doch ist das Dunkel noch so dicht, sind ernst und schwer die Zeiten, uns strahlt in Christus helles Licht, zum Ziel wird er uns leiten. Und reines Licht ist uns sein Wort, in Tagen voller Wirren. Es leuchtet uns an finsterem Ort, dass wir vom Weg nicht irren. Ach, diese Welt kommt ins Gericht samt ihren bösen Werken. Wer aber glaubt, den trifft es nicht, der Herr wird selbst ihn bergen. O Gotteskind, sei unverzagt in dieser Zeitenwende, für dich ein neuer Morgen tagt mit Freuden ohne Ende. Und wir möchten euch jetzt noch zum Schluss ein Lied singen, das etwas ausdrückt von diesem in Christus für die Ewigkeit.
Obgleich mein Auge dich nie gesehen, bin Jesus ich doch dein. Verhüllt ist mir dein Angesicht und dennoch bist du mein. Mein irdisch Ohr vernimmt dich nicht und doch sprichst du zu mir. Und glücklich bin ich doch nur da, wo ich vereint mit dir. Dein Bild füllt mir die Seele aus, wo ich auch geh und steh. Ich wandle, Herr, an deiner Hand, wenn ich sie auch nicht seh. Im Glauben bin ich so mit dir verbunden immer da. Was du mir bist, unfassbar ist und dennoch wahr. Einst reißt der Schleier nichts verhüllt, dann mehr dein Angesicht. Ich schaue dich auf deinem Thron und leb in deinem Licht.
Nun lasst uns aufstehen und um den Segen des Herrn bitten. Mit diesem wunderbaren Wort aus Judas, der ja der Brief für unsere Abfallszeit ist, aber der wunderbar endet in Vers 24 und 25 mit dem Lobpreis. Dem aber, der euch kann behüten ohne Fehl und stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden, dem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht nun und zu aller Ewigkeit. Amen.